Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und wenn der Andreas dabei ist, dann wissen wir sind im OSR-Bereich. Mein Name ist Daniel und wir beschäftigen uns heute mit Fallen. Wir beschäftigen uns heute zum zweiten Mal mit Fallen, weil ja meine Daten verschwunden sind und unter anderem auch diese Episode hier. Die haben wir noch vor dem Urlaub aufgezeichnet und dann ging leider alles weg. Schade.
Wirklich schade, wir haben so schlaue Sachen gesagt.
Das war bestimmt die beste Fallen-Episode aller Zeiten, ja.
Wahrscheinlich, ich bin mir sicher, die war total gut. Wenn ich mich recht entsinne, war das doch ein Hörerwunsch, oder?
Ja, genau, das hat sich jemand gewünscht, das Thema. Ich habe nur leider gerade nicht parat, wer sich das gewünscht hat, aber ich weiß, dass es ein Hörerwunsch war, dass wir uns einmal mit Fallen beschäftigen wollen. Ja, gucken wir uns doch einfach mal Fallen an. Fallen gehören schon zum Dungeon Crawling dazu. Das ist jetzt wahrscheinlich wie die Kammer mit einer Truhe und einem Ork drin. Eines der absoluten Klassiker des Rollenspiels. Und auch ein Grund, warum wahrscheinlich viele Spielerinnen ihren Spielleiter hassen. Denn es gab ja damals ganze Bücher und mittlerweile ja auch wieder ganze Bücher zum Thema Fallen und wie man die einsetzt. Diese Grimmzahns-Fallenbücher. Hast du das auch benutzt damals?
Ich habe das gelesen und fand die Fallen alle dämlich. Im Endeffekt war es eine möglichst kreative Weise, um Leute um die Ecke zu bringen. Und ich habe damals nicht so ganz kapiert, wie ich da was Spannendes draus machen soll. Weil ob die Leute jetzt vom Eierschneider in Scheiben geschnippelt werden oder gleichzeitig in Säure geschmissen und von Speerspießen und von schweren Dingen erschlagen und erstochen werden. Oder ob sie vielleicht einfach nur irgendwo runterfallen oder was auch immer, oder Sprengfalle. War mir zu hoch, habe ich nicht kapiert. Heutzutage würde ich es vielleicht gewinnbringender ansetzen, aber wir werden uns ja noch unterhalten über Fallen, wo der Sinn und Zweck ist. Müssen wir mal sehen.
Ich hatte, glaube ich, mal in irgendeinem anderen Podcast gehört, da wurde spekuliert, warum es diese Bücher gab und so. Und da ging es dann eben darum, dass dann als Spielleiter konntest dann immer sagen, ja, sorry, ich habe dich jetzt nicht umgebracht, das ist hier aus diesem Buch. Dieser Autor hat sich diesen Unsinn hier ausgedacht, darum bist du jetzt gestorben. Würfel doch mal lieber einen neuen Charakter aus. Fand ich ganz interessante Herangehensweise, sozusagen die Rechtfertigung, warum man den nervigen Spieler umbringt hier, ja. Habe ich in diesem Buch gelesen, diese Falle.
Nee, ich glaube, da war einfach Bedarf nach kreativen Fallen.
Vermutlich, ja. Aber es gibt ja wahrhaft hier legendäre Module, Abenteuermodule zum Thema Fallen. Also Tomb of Horrors ist ja zum Beispiel so ein Ding.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat Gygax dieses Tomb of Horrors geschrieben, weil er gesagt hat, Fallen, wie sie zurzeit in Dungeons eingesetzt werden, sind blöd, weil die eigentlich keinen Sinn geben. Die werden ja eingesetzt, um Leute draußen zu halten, also müssen die gefälligst tödlich sein. Also hat er den tödlichsten Fallen dann so geschrieben. Aber war ja auch ein Turniermodul, insofern gibt es auch wieder mehr Sinn.
Ja. Tomb of Horrors ist eines der Abenteuer, was ich nie gespielt habe. Ich denke einfach, also nicht nur, dass meine Gruppe da irgendwie nicht so viel Interesse daran hatte, aber es ist auch relativ schwer aufzutreiben gewesen damals. Heute ist es natürlich einfacher und es gibt ja auch eine Neuauflage. Bei D&D 5 müsste es mittlerweile in Tales of the Yawning Portal wieder drin sein. Mit einem kleinen Update. Ich erinnere mich auch, dass John Wick mal einen Artikel geschrieben hat darüber, dass er das Abenteuer ganz, ganz schrecklich fand.
Aber das wurde auch heiß diskutiert in der OSR-Szene, das, was John Wick doch für ein arroganter Potzer
ja,
ist.
Ja, ja.
Weil er da, wie kann der dieses legendäre Abenteuer? Na gut. Ich habe gehört, die Ankündigung für das nächste D&D-5-Buch, dessen Namen ich vergessen habe, soll irgendwie Tomb of Horrors mit Insel der Schrecken verbinden und so ein bisschen Indiana Jones-mäßig sein. Klang ganz spannend, ob man das jetzt braucht. Oh, mal gucken. Im Zweifelsfall bin ich wieder neugierig und kauf's.
Genau, schauen wir einfach mal. Aber widmen wir uns mal dem Kernthema Fallen. Das Erste, was man sich natürlich fragen müsste, ist, was ist eine gute Falle überhaupt? Und ich hatte da einen interessanten Artikel gefunden. Und zwar hat er Fallen verglichen mit der Natur. Und zwar hat er die Venusfliegenfalle genommen als Beispiel. Denn so eine Venusfliegenfalle, die ist ziemlich verlockend. Also es gibt irgendwas, was das Insekt anlockt. Für die Spieler ist es dann natürlich irgendein besonderer Schatz, der hinter der Falle liegt oder in der Falle liegt.
Oder irgendwas, was neugierig macht. Ein Petunientopf neben einer Silberschale oder sowas. Ist irgendwie was, wo so keine Ahnung haben, was das sein soll.
Ja, genau. Das war glaube ich, auch von Zach Smith war das, meine ich.
Ja, der hatte drei Sachen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Petunientopf, Schokolade und eine Schüssel oder so ähnlich. Ja.
Das nächste ist, das finde ich ganz interessant, dass die Falle nicht sofort ausgelöst wird. Das heißt also, die Fliege kriegt erstmal da rein und dann passiert erstmal gar nichts. Alles noch ganz gut. Das heißt also, man kann ein bisschen interagieren mit dem Ganzen. Und dann schlägt die Falle zu. Und bei der Venusfliegenfalle ist es so, dass die das Opfer nicht sofort tötet. Das heißt, das Opfer tötet sich selbst. Und das würde auf das Rollenspiel übertragen natürlich auch nicht schlecht sein, weil du dann nicht diese Save-or-Die-Geschichten hast. Das heißt also, wo du dann eben mit einem Würfelwurf darüber entscheidest, ob du jetzt lebst oder stirbst. Das heißt, du kannst immer noch ein bisschen interagieren mit dem Ganzen, was das Ganze spannender macht.
Also ohne Interaktion gibt die ganze Falle überhaupt keinen Sinn. Ne? Das ist ja also eine Falle, die keine Interaktion bietet, in keiner Form. Das wäre dann das Gegenbeispiel für eine schlechte Falle. Also die Falle ist, es ist ein Gang, da ist absolut nichts zu sehen, was die Charaktere neugierig machen könnte. Die Charaktere haben keine Idee, dass da eine Falle sein könnte, sind deswegen natürlich auch nicht vorbereitet, latschen rein und das tötet einen der Figuren. So, das ist die schlechteste Falle, die man sich vorstellen kann, weil das eine totale Überraschung ist. Keinerlei Spannung, keinerlei Interaktion, sondern einfach nur Überraschung, tot. Das ist etwas, was der Spielleiter dringend vermeiden sollte.
Also das bringt das Spiel auch zu einem unwillkürlichen Halt. Das sorgt im Grunde auch dafür, dass jede weitere Fortbewegung innerhalb des Gewölbes auf ein Minimum reduziert wird, weil eben jetzt ständig alles beobachtet werden muss und alles untersucht werden muss. Ja. Das macht nicht gerade viel Spaß. Also meiner Gruppe hat das nie Spaß gemacht. Die hat sowas eigentlich immer verabscheut und mir deutlich zu verstehen gegeben, es wäre schön, wenn wir das anders spielen würden.
Also wenn ich mich nicht irre, hast du im Vorgespräch sogar erzählt, dass die, sobald sie eine Falle mal haben, nur die Augen rollen und aufstehen und sagen, oh Mann, Mist,
ja.
Jetzt müssen wir wieder jedes einzelne Schloss und jeden Meter vom Gang ablatschen. Wie langweilig, können wir nicht irgendwas machen, was spannend ist.
Aber wie löse ich denn das Problem jetzt?
Die Falle muss sich ankündigen, in welcher Form auch immer. Entweder die Spieler, beziehungsweise natürlich die Charaktere, wissen, dass da eine Falle ist, wissen auch grob, wo die ist. Also so grob, ne? Wenn wir jeden Raum und jede Tür und jedes Schlüsselloch und jeden Meter des Ganges und so weiter abchecken müssen, ist das unvorstellbar langweilig. Aber wenn ich eine grobe Idee habe, wo die Falle sein könnte oder müsste, dann ist es wieder ganz spannend. Dann kann man da suchen und hat vielleicht eine Ankündigung.
Da kann man dann eben die ganz klassischen Sachen benutzen, wie zum Beispiel, bevor man in das Labyrinth hinabsteigt, hat man natürlich den einarmigen Veteranen befragt, der dann sagt, oh mein Gott, auf der dritten Etage habe ich meinen Arm verloren. Das ist dann schon sehr gefährlich. Oder es gibt irgendwelche komischen Inschriften an der Wand, die dir sagen, hier sei vorsichtig oder so. Oder natürlich, man sieht noch die Überreste von anderen Leuten in einem Raum, der leer ist. Aber da liegen irgendwie 15 Skelette rum und dann weiß man schon, irgendwas stimmt hier nicht. Hier sollten wir vorsichtig sein.
Ich habe zwei OSR-Leute gelesen, die irgendwie meinen, dass eine Falle immer mit interessanten Entscheidungen zusammenhängen muss. Also der eine hat es explizit formuliert, der andere ergibt sich das aus seinen selbstgemachten Regeln. Die Idee ist halt, also das ist auch so, wie ich es persönlich am liebsten mögen würde. Die Falle wird nicht diffus angekündigt. Irgendwo, es könnte vielleicht eine Falle sein. Da sind alle dann immer sehr vorsichtig und das kann so ein Spiel ganz schön in die Länge ziehen, sondern die kündigt sich vor Ort an. Entweder da ist die Schatzkammer. So, steht großes Schild drüber, Schatzkammer. Und dann wissen alle, wenn es eine Falle gibt, dann hier. Oder es liegen besagte Leichen darum. Oder wir haben welche Ankündigung auch immer, magische Schriftzeichen oder wer diese Tür durchschreitet, ist tot, steht auf der Tür oder irgendwas, dass die Charaktere genau wissen, okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Und wenn man das nicht zu deutlich machen will, kann man ja solche Hinweise dann auch mal an Stellen anbringen, wo eben nichts ist. Bloß umgekehrt nicht. Ne? Und wenn die Spieler das wissen, wir haben immer eine Ankündigung, dann können die relativ relaxed spielen und es ist trotzdem spannend, weil sie halt gucken müssen. Wer das sehr extrem macht, ist hier der, ich habe den Namen vergessen, es gibt so ein ganz kleines OSR-Rollenspielchen, das nennt sich Into the Odd. Ganz, ganz einfach, weiter runtergebrochen als alles andere, was ich bisher gelesen habe. Und der schreibt in seine Regeln rein, eine Falle muss automatisch entdeckt werden. Punkt.
Das ist der andere Weg, ne? Also es gibt zwei Arten von Fallen im Grunde genommen. Einmal die Sachen, die offensichtlich sind, ne? Die komischen Löcher in der Wand, aus den Pfeilspitzen ragen oder sowas. Wenn man weitergeht, wird's gefährlich. Und es gibt natürlich die Sachen, die eben nicht sofort offensichtlich sind, also die versteckten Fallen. Die Fallgrube zum Beispiel, die genauso aussieht wie der normale Boden. Und beide haben unterschiedliche Zwecke bzw. unterschiedliche Mechanismen, die dann wirken. Wenn du die offensichtliche Falle hast, also bleiben wir ruhig bei diesen Fallspitzen, die aus der Wand kommen, dann könntest du natürlich überlegen, wie ich damit interagiere. Womit wir wieder bei dem sind, dass Fallen dafür da sind, interessante Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise dass Fallen dafür da sind, dass man mit ihnen interagiert und nicht einfach mit von ihnen stirbt oder hingerichtet wird.
Ja, genau. Eins der besten Dungeons, die ich kenne und eins, wo ich immer wieder Riesenspaß mit habe, ist ein uraltes kleines Dungeon, was mal in der Spielwelt erschienen ist. Zeitschrift, die gibt's seit zig Jahren nicht mehr. Nennt sich Im Bann des Exenidols. War damals für AD&D und Midgard, glaube ich, geschrieben. könnte sogar noch ein drittes System dabei gewesen sein. Und das ist ein ganz klassisches Indiana Jones Ding. Die Charaktere kommen rein und da ist ein Gang und dann ist da erstmal eine Fallgrube. Wenn man in die reinfällt, ist man aber nicht gleich tot, sondern das ist halt nur die Warnung. Achtung, hier gibt's ganz viele Fallen. Und dann sind da Spinnennetze mit giftigen Spinnen und dann hat man erstmal eine Sackgasse und von da aus muss man eine Tür finden, eine Geheimtür und dann die Fallen werden angekündigt mit Böden, die aus einzelnen Platten bestehen, immer abwechselnd mit einem Sonnen- und einem Mondsymbol drauf. Und das schreit ja schon danach, dass da, wenn man auf irgendwas drauf tritt, passiert irgendwas. Oder ein Fallgitter fällt runter und ein Golem wird wach. Und dann muss man irgendwie den Golem, den man kaum besiegen kann, muss man dann versuchen, da wieder rauszukommen. Oder ein Altar mit einer Fallgrube davor. Und wenn man drunten unten reinfällt, ist man aber auch nicht gleich hin, sondern sind da unten giftige Schlangen und dann müssen die anderen einen rausholen und so weiter. Das ist super gut. Das sind vielleicht 20 Räume oder so, aber ganz viel zu tun und jeder Raum ist ein eigenes Rätsel und alles ist spannend, auch wenn man reintappt. Das hat richtig Spaß gemacht, obwohl es ein reiner Fallen-Dungeon war.
Das andere sind ja dann die Fallen, die eben nicht offensichtlich sind, also eben die versteckten Fallen, die gemeinen Fallen sozusagen. Die erfüllen aber auch einen Zweck. Also sie sind ja nicht völlig sinnlos und es gibt ja auch durchaus Situationen, wo man sowas einsetzen kann. Unter anderem ja gerade deswegen wichtig, weil sie nämlich ein anderes Spiel hervorbringen.
Ja, in der OSR-Szene wird das ja ziemlich propagiert, ne? Dieses Erforschen ist das eigentliche Ziel des Spiels. Es ist nicht der Kampf, es sind nicht die Monster, sondern es ist das Erforschen von unterirdischen Höhlen. Und da ist natürlich Fallen erforschen super.
Es ist eben dann dieses typische Risk and Reward, ne? Also wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, ne? Wie langsam gehen wir vorwärts, wie aufmerksam sind wir hier? Und wollen wir es wirklich wagen, noch tiefer zu gehen, wo es vielleicht noch gefährlicher wird? Aber natürlich ist unsere Belohnung wesentlich höher, wenn wir weitergehen. Und da gibt's natürlich dann zig Methoden auch, wie man damit umgeht. Also nicht umsonst ist ja der 10-Foot-Pole eines der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, die man mit hat. Aber auch zig andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie eine Flasche mit Wasser, die dir hilft, rauszufinden, wo das Wasser entlang fließt, um die einzelnen Lücken innerhalb der Steinplatten zu erkennen oder sowas.
Ja, oder Gefolgsleute.
Ja, oder genau, die Gefolgsleute.
Genau, oder Schweine und Hühner.
Das die Tiere, ja.
So wie bei Dungeon Crawl Classics in den 0. Stufe Abenteuern, wo wenn man seine 0. Stufe Figur auswürfelt, würfelt man ja aus, was für einen Gegenstand man hat. Und das kann entweder eine Heugabel sein, das ist eine coole Waffe, oder ein Sack Mehl, oder halt auch ein Huhn. Ja. Das kann durchaus sinnvoll sein, so ein Huhn.
Das stimmt, ja. Das kann dir einmal das Leben retten, sozusagen.
Ja,
genau. Das ist schon nicht schlecht. Insofern ist das eben auch eine andere Herangehensweise. Also, ich würde sagen, das sind so diese zwei Arten, die man machen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn so im Laufe deines Rollenspiellebens, was sind denn so die Fallen, die in Erinnerung geblieben sind? Also ich habe zum Beispiel eins aus DSA-Zeiten, aber bevor ich das erzähle, vielleicht hast du noch was etwas Oldschooligeres zu bieten.
Echt schwierig. Also dieses besagte im Band des Echsenidols, da waren diverse Fallen drin, die sehr gut waren. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein, aber es waren definitiv die was zu tun gegeben haben.
Ja.
Die halt bemerkt wurden vorher, da ist irgendwas und dann haben die Leute geforscht und gesucht. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, als wir nach vielen, vielen Jahren Dungeon-Abstinenz, sag ich mal, habe ich mal wieder dieses Abenteuer rausgekramt und habe das mit meiner alten Gruppe gespielt. Damals haben wir Dungeon Slayers ausprobiert und wir haben einfach wahnsinnig viel gelacht, das war total lustig. Und wir hatten dann die Situation, dass da ein Altar war und davor war eine Falltür und in der Beschreibung stand, wenn da zwei Leute sich draufstellen auf die Falltür, dann reicht das Gewicht aus, dass sie aufgeht und die fallen halt zu den giftigen Schlangen nach unten. Und ein Charakter, beziehungsweise ein Spieler hat seine Figur vorgeschickt und hat das Ding untersuchen lassen und ich hatte das vergessen mit den zwei Leuten und habe dann halt die Falltür aufgemacht und er ist reingefallen. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt jede einzelne Fallgrube, die es überhaupt gab, mitgenommen. Ich glaube, es gab keine einzige, die er nicht reingefallen ist. Und es gibt da relativ viele Fallgruben. Das heißt, der Spieler war irgendwie ein bisschen frustriert. Und dann habe ich das hinterher gelesen, dass das erst ab zwei Leute ist und habe dann gesagt, hier, hör mal, alles gut, du bist gar nicht reingefallen, die wird erst ab zwei Leute ausgelöst. Ne, wir machen das mal rückgängig, damit hier nichts passiert. Und dann saß noch eine Spielerin am Tisch. Und die meinte dann so, ja, warte mal, dann gehe ich auch mal nach vorne und guck mir den Altar auch mal an.
Ja, der Klassiker.
Und dann war dann so dieses, genau, und dann habe ich dann, ihr wisst ja schon, dass ihr beide auf der Fallgrube steht, oder? Dann guckten sie nur doof und wir haben so gelacht, dass meine Lachtränen von innen an die Brille gespritzt sind. Das war wirklich sehr lustig.
Das ist nicht schlecht. Bei mir ist es auch eine Art Fallgrube, scheint offensichtlich ein beliebtes Ding zu sein. Und zwar war das in dem Abenteuer Unter dem Nordlicht, so ein alter DSA-Klassiker, der dann, glaube ich, nochmal neu aufgelegt wurde oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das Abenteuer ist auch nicht besonders gut, aber es gibt eben in einem Raum, der der ist rund und da ist der ganze Boden auf einer Achse ausgelegt. Das heißt also, wenn du in den Raum reingehst und wenn genug Leute reingehen, dann kippt der ganze Boden sozusagen um. Und fällt, ne, alle Leute fallen dann eben in die Stacheln unten. Man sieht dann eben auch hier, es ist eben ganz cool, weil du eben interagieren kannst mit dem ganzen Ding. Du kannst versuchen, das auszupendeln, ne, also dann rennst du eben schnell nach vorne, damit du dann rein kannst in den nächsten Raum und dann über diese Falle rüberkommst. Oder du kannst versuchen, die Falle irgendwie zu verkeilen. Das sind alles so Situationen, die du dann damit machen kannst. Was natürlich wesentlich interessanter ist, als einfach nur, ja, da kommt ein Blitz irgendwie aus der Wand und der tötet dich, wenn du hier einfach nur vorwärts gehst.
Was auch viel Spaß gemacht hat, ist dieses Beispielabenteuer für Mutant Crawl Classics, das Museum am Ende der Zeit, wo man so ein Science-Fiction-Museum hat und die Charaktere dann da mit interagieren als primitive Stammesjugendliche, sag ich mal. Da sind auch ein paar sehr coole Sachen drin, die offiziell gar keine Fallen sind, sondern Exponate in einem Museum, aber zu Fallen werden, wenn man damit nicht umgehen kann. Zum Beispiel eine All-Simulation, was sehr cool ist. Also man muss dann kapieren, dass diese komischen Dinger, die man sich auf den Kopf setzen kann, eben Helme sind und die Gürtel, die man umschnallen kann, einen vorm Vakuum schützen. Und dann geht man in den Nebenraum und wenn einer den Knopf drückt, geht die Simulation an und alle Leute, die keine Helme aufhaben, sind auf einmal im Vakuum, treiben da rum und können nicht mehr viel machen. Das war richtig cool. Das war so gut. Sind irgendwie 3 oder 4 von dem Funnel sind, glaube ich, bald draufgegangen und da gab es richtig viel zu tun. Das war so, dann hier nochmal hin und dann da noch versuchen und so.
Bei so einem Funnel, da ist natürlich auch der Ausfall der Charaktere eine wichtige Sache. Da können dann eben auch Fallen, die gemein sind, vielleicht ganz nützlich sein.
Bei einem Funnel ist definitiv eine von diesen Sachen, wo ich sagen würde, auch versteckte Fallen können cool sein, wenn sie nicht zu inflationär auftreten und nicht an zu dämlichen Stellen sind. Also wenn erahnbar ist, dass da welche sein könnten, sag ich mal, weil da ist es ja cool. Da wird dann halt einer ausgesiebt, alle sagen, oh nein, schon wieder einer und dann springt einfach der Nächste in die Bresche und man macht weiter.
Ja, weil man dann ja im Grunde auch 4 Versuche hat. Ne? Also man hat ja 4 Charaktere, dann ist das nicht schlecht. Vielleicht noch ein Huhn dabei, dann hat man 5 Versuche. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon ganz praktisch. Wenn ich jetzt als Spielleiter Fallen einsetzen möchte, ich habe mir hier was Schönes aufgeschrieben, das Stichwort Dungeon-Eintopf. Vielleicht aus dem letzten Podcast. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, was du damit sagen wolltest.
Ja, der stimmt, der Stichwort Dungeon-Eintopf. Ja, das war, ne, die Fallen sind das Salz in der Suppe. Und wenn wir zu viel Salz haben, dann ist es halt versalzen, dann macht es keinen Spaß mehr. Man muss es auch ganz gezielt einsetzen, das Salz, weil wenn ich eine süße Suppe habe, dann maximal eine kleine Prise. Und sonst ist es halt auch wieder langweilig.
Neigst du denn mehr zu den mechanischen, erklärbaren, physikalischen Fallen? Also die Fallgrube, die Pfeile, die rausschießen, Platten, die von oben runterfallen oder sowas? Oder zu diesen obskur magischen Sachen, wie eben ja Blitze, die aus den Augen schießen oder sowas?
Nee, da mache ich keinen Unterschied. Ich neige auf jeden Fall eher zu den Fallen, die sich ankündigen, damit ich mehr Interaktion habe. Der Rest ist mir eigentlich wurscht, wenn das irgendwie cool erklärt ist, dass ich da eine mechanische Falle habe, wo Speerspitzen aus der Wand schießen, dann finde ich das genauso cool wie was Magisches. Tendenziell könnte man sagen, dass bei den magischen Sachen ist das mit der Interaktion halt einfacher, weil man mehr ausprobieren kann und mehr gucken muss und hier vielleicht ein Fluch und da vielleicht ein Wassergeist in einem Brunnen oder so. Da gibt's mehr zu tun. Vielleicht kommt da ein bisschen Präferenz, aber im Großen und Ganzen ist mir egal.
Der letzte Punkt, den ich auch noch ganz interessant finde, ist eben, der Dieb hat ja die Fertigkeit, dass er Mechanismen ausschalten kann und Fallen entschärfen kann und sowas. Wie funktioniert das denn? Normalerweise wird ja der Spieler gefordert in dem Fallen finden und seine Ideen werden bevorzugt. Aber der Dieb hat ja natürlich eine Fertigkeit dafür.
Ja, da muss man, das geht auch in der OSR-Szene geht da auch viel auseinander an Meinung, weil manche Leute sagen, dass mit dem Dieb der erste Schritt in Richtung Untergang des OSR getätigt wurde.
Naja, gut, es ist das Internet,
Ja, genau, nein. Aber es widerspricht natürlich wirklich so ein bisschen der Idee, ne? Wenn man sagt, wir wollen eigentlich Spielerfähigkeiten und nicht Charakterfähigkeiten. Wobei meine Theorie ist ja, dass das ein Prinzip ist, Spielerfähigkeiten statt Charakterfähigkeiten, ist nachträglich draufgesetzt worden. Meiner Meinung nach, als das erfunden wurde, D&D, war das kein Prinzip, sondern das ergab sich einfach von alleine, weil die ganz einfache Regeln hatten, die sich an die ganz einfachen Wargaming-Geschichten angelehnt haben. Und da ergab sich das ganz von alleine, dass wenn man ein bisschen Interaktion haben wollte, dass das dann beschrieben wurde, weil es einfach noch keine Regeln gab. Und dann ist einer auf die Idee mit dem Dieb gekommen und dann hatten wir ja auch ratzifatzi die Fertigkeiten. Das ist, glaube ich, nachträglich als Vorteil erkannter Zufall und sonst nichts. oder vielleicht eine natürliche Entwicklung, die nachträglich sich als Vorteil erkannt und gewirrt und so ein bisschen extra gelebt wird oder so. Also ich finde den Dieb da auch relativ problematisch, aber auch da kann man ja sagen, wenn sich die Falle ankündigt, dann kann der Dieb ja die Falle finden. Wenn man natürlich Falle finden, Falle entschärfen würfelt und Sache erledigt, man kann auch das locker mit ein bisschen Interaktion machen, indem man eben sagt so, naja, also man kann, also A, können auch andere Spieler dann suchen, wenn die Probe zum Beispiel misslingt. Das kann ja auch jederzeit passieren, dann haben wir wieder Interaktion. Mhm. Oder der Dieb kriegt gesagt so, ja, da ist was, da kommt dir irgendwas komisch vor. Und dann hat man ja noch eine zweite Probe. Und dann müssen die beide gelingen, damit die Spieler nichts mehr zu tun haben. Und dann kann man sich als Spieler halt auch überlegen, wann man die Proben erlaubt, wann nicht. Und da gibt's, glaube ich, genug Möglichkeiten.
Ansonsten beschreibt ja Matt Finch in der OSR-Fibel ziemlich gut, wie das eigentlich so stattfinden soll oder wie es normalerweise so stattfindet. Und eben mehr durch Beschreibung und Spielerwissen dann irgendwie erklärt, wie man den Hebel ausschaltet und wie man die Fallgrube abtastet und sowas.
Genau, jederzeit, aber das funktioniert halt nicht, wenn du einen sehr guten Dieb in der Gruppe hast. Dann sagt der Dieb, ich guck mal, ob hier eine Falle ist. Mhm. Ist die Probe, muss sie dann noch zugestanden werden. Ne? Wobei, wir haben ja damals viel D&D gespielt. Bin ja nicht mit DSA sozialisiert worden, sondern mit D&D. Und da hatten wir immer einen Dieb dabei. Wir haben hatten einen Spieler dabei, der war gerne Dieb. Der ist dann auch gern mal in einem Abenteuer 5-mal draufgegangen, weil die Diebe ja auch nichts abkönnen. Mhm. Und das war ihm aber egal, hat er sich wieder einen neuen Dieb gemacht. Und das war nie ein Thema. So häufig wurde nicht gewürfelt und es war trotzdem mit Interaktion und es war trotzdem mit, wie ich ja schon irgendwo mal im Blog geschrieben habe, wir hatten auch mit Dieb immer einen Löffel dabei, den wir in jedes Schlüsselloch gesteckt haben, um zu verhindern, um von der Giftnadel getroffen zu werden. Der Dieb, der ist nur relativ gezielt zum Einsatz gekommen und in den niedrigstufigen Abenteuern hat er auch ja nicht so riesige Chancen, die Falle zu finden. Und wenn du eine 50-50-Chance hast, dann ist ja dann immer noch die Frage, naja, vielleicht ist hier ja doch was, vielleicht hat das ja nur übersehen. Also wahrscheinlich in der Praxis spielt das, glaube ich, gar keine so große Rolle.
Ja, vermutlich hast du recht. Ob mit Dieb oder ohne, zumindest ist die Entscheidung immer das Wichtigste und die interessante Entscheidung bei so einer Falle. Wie mache ich das denn interessant?
Ja, ich habe einen sehr coole Blogpost-Reihe gelesen über einen Oldschool oder von einem Oldschool-Rollenspieler, der hat das Ding den Quantum-Oger genannt und hat das Ganze in eine Reihe gepackt über die Tatsache, dass man die Entscheidungen der Spieler nicht entwerten soll. Und dieser Quantum-Oger, die Idee ist, du hast drei Höhlen und in einer Höhle ist ein Oger und in einer Höhle ist ein Schatz und in der dritten Höhle ist nix. Und es ist immer so, dass in der ersten Höhle der Oger ist, wo die Charaktere reingehen, in der letzten ist der Schatz. Es ist nie anders. Das ist also wie bei Schrödingers Katze. Der Oger ist immer da, wo die Spieler gerade hingehen. Also deswegen Quantum-Oger.
Es ist die komplette Entwertung der Entscheidung, die du triffst.
Genau.
Im Grunde genommen kann mir dann der Spieler auch die Geschichte erzählen und ich würfel dann zwischendurch mal. Das ist sehr unangenehm.
Genau, oder es gibt halt einfach einen Höhleneingang und da führt ein anderer Ausgang raus und vorne ist der Oger und dahinter ist der Schatz. Also es ist, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so dramatisch finde, wie es immer dargestellt wird. Das ist unterschiedlich, aber jedenfalls in dieser Blogpost-Reihe hat er also auch über die Abenteuerdesign und so geschrieben. Und er macht das ganz extrem, dass er wirklich alles auf interessante Entscheidungen setzt und die Spieler als reelle Personen mit Gedanken, die auch nicht mit Rollenspiel zu tun haben, wahrnimmt. Ich gebe den Leuten nicht zu viel Informationen und wiederhole auch Informationen, weil ich genau weiß, dass da Leute sind, die kommen gerade von der Arbeit, die wollen ihre Pizza dabei essen, die sind vielleicht mit den Gedanken gerade irgendwo und deswegen wird was wiederholt. Und er hat also auch so eine Beschreibung, dass er sagt, die Leute kommen in den Raum und dann ist es ein Schlafzimmer und in dem Schlafzimmer, was er Interessantes sieht, ist ein Schrank, ein Schild an der Wand und ein Schreibtisch. Und wenn dann die anderen Spieler anfangen, so, ja, und was ist mit dem Bett und so, man, ja, da ist auch ein Bett, aber das ist nicht interessant. Interessant ist Schrank, Dings, und dann können die mit diesen drei Sachen interagieren. Das ist sehr extrem. Aber er hat also auch die Dinge genannt, die in Räumen sind, und das fand ich ganz spannend. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur 5 Dinge, die in Räumen drin sind. Nämlich entweder ein Gegner, eine Falle, ein Schatz, ein Trick oder nichts. Gegner, Falle und Schatz ist durchaus klar. Trick ist irgendwas, alles was besonders ist. Der Magier, mit dem man sich unterhält, der gefangene Bauer, den man befreien muss, irgendwie was, keine Ahnung, der Zauberwürfel, der gelöst werden muss oder irgendwie so oder das Rätsel, was gelöst werden muss in der Richtung. Und nichts ist eben einfach, ist nichts, also nichts von Bedeutung für das Abenteuer. Und er macht das so, dass er Dinge ineinander verkleidet. Also er gibt dann den Spielern den Eindruck, da wäre eine Falle, aber in Wirklichkeit ist da nichts. Und das ist dieses Nichts. Und wenn man sich das mal genauer anguckt und der auf die interessanten Entscheidungen runterbricht, dann finde ich das ganz interessant. Wenn der Spielleiter beschreibt, in dem Raum ist interessant der Schrank und das Schild an der Wand, dann kann das Schild an der Wand eben irgendwas sein oder es kann auch nichts sein. Oder es kann sich eben auch eine Falle dahinter verbergen. Er sagt halt auch, wir sind Leute, wir haben 3 Stunden Zeit zu spielen. Warum soll ich denn die Leute damit langweilen, dass sie den Flügel des Hauses untersuchen, wo nichts ist? Wenn die da hingehen sollen, dann sage ich, Leute, da ist nicht viel Interessantes. Ihr könnt da ein bisschen was finden. Macht so und so viel Würfe auf die Begegnungstabelle, wenn ihr das untersuchen wollt, dauert 4 Stunden, wollt ihr das machen? Ja, nein. Interessante Entscheidung. Dann sagen sie nein und dann sagt er, alles klar, ist auch nicht so schlimm. Macht er halt den Westflügel und nicht den Ostflügel. Und im Westflügel seht ihr übrigens 4 Türen und die eine davon, die ist irgendwie besonders. Was wollt ihr mal machen? Und schon hat man wieder eine interessante Entscheidung. Das finde ich ganz gut. Ist vielleicht in der extremen Form, muss man gucken, das wird nicht allen gefallen, aber kommt meinem Spielstil sehr zugute oder sehr nah.
Es sorgt dann auch dafür, dass eben bewusst mehr Entscheidungen getroffen werden, weil eben du dann genau weißt, zwischen was du auswählen kannst.
Ja, genau, ja.
Na gut, das war das Thema Fallen. Wir bedanken uns bei dem Wunsch zum Thema Fallen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen das ein oder andere zu Fallen erzählen. Und dann hören wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ein anderes Thema gibt. Außerdem müssen wir ja noch 2 Abenteuer besprechen, hatten wir ja noch überlegt. Ne? Das Burg Bernstein war, glaube ich, eines. Und das andere war die Insel der Schrecken.
Ja. Für Insel der Schrecken wollten wir uns Moritz wieder einladen. Ich hoffe, dass wir mal einen Termin mit ihm machen können.
Ja, die Terminfindung ist immer das Schwierigste. Ja. Aber es ist so viel zu tun im Moment. Aber gut, trotzdem vielen Dank. Und falls ihr irgendwie Fragen oder Kommentare habt, gerne könnt ihr das unten hinschreiben. Und wir freuen uns auf jegliche Kommentare zu den einzelnen Episoden. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss.
Tschüss. Das Intro hat den Titel Royal Entrance und stammt von dem Album Songs from an Unmade World Part 2. Wer sich das ganze Album anhören möchte, kann einfach auf den unterstehenden Link klicken. Das ganze Album ist unter Creative Commons Lizenz erschienen und der Künstler heißt Visager oder Visager. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!